The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 20. Januar. Donald Trumps Neuordnung der Welt lässt keinen kalt, nicht mal die Sportfans beim Gastspiel von US-Profi-Basketballern in England. Es war in London, da rief ein britischer Fan von der Tribüne, als unten festlich die amerikanische Nationalhymne gesungen wurde. Und was rief er? Lasst Grönland in Ruhe, leave Greenland alone. Danach ging der Song im Gejohle unter. Donald Trump macht Druck, weil er nicht bekommt, was er bekommen möchte, nämlich die Kontrolle über Grönland. Und er greift zu, tja, altbewährten Mitteln, Zölle für alle, die sich widerspenstig zeigen. Auch Deutschland bekommt den 10%igen Zollhammer zu spüren. Ab Februar soll's losgehen, später dann sogar noch auf 25% steigen. Der Bundeskanzler zeigt sich demonstrativ besonnen, obwohl ihm das Ganze nicht gefallen kann. Man könnte auch sagen, er verhält sich staatsmännisch.
Wir werden jedenfalls auf der europäischen Seite besonnen und auch angemessen auf solche Herausforderungen reagieren. Übergeordnete Ziele bleiben dabei immer ein einiges Europa und eine starke NATO. Ich stehe, wie Sie alle wissen, hierzu in engem Austausch mit den europäischen Nachbarn und Partnern und auch mit dem amerikanischen Präsidenten.
Aber was sind eigentlich die Instrumente, die Friedrich Merz und Europa jetzt auf der Hand haben, die sie besitzen, die sie einsetzen könnten? Naja, zum einen könnte man mal von den Chinesen lernen. Peking erzielte in 2025 trotz dieser Trumpschen Zollpolitik einen weltweiten Rekordhandelsüberschuss von, tja, märchenhaften 1,2 Billionen Dollar. Donnerwetter. Wie geht das denn, fragt man sich. Aber die Antwort ist ganz einfach. Wenn Amerika unattraktiv ist, vorsätzlich unattraktiv ist mit diesen Zöllen, dann liefert man halt an andere. Die Welt besteht zu, festhalten, 95% aus Nicht-Amerikanern. Also aus Indern, aus Europäern, Australiern, Vietnamesen, Israelis und. Und China hat eine Handelspolitik eingeschlagen, die mit dem Rest der Welt sich verbündet und verbrüdert und Brücken baut. Punkt 2, auch das ein Instrument, das zur Verfügung steht. Emmanuel Macron hat es mal in die Hand genommen. Es ist eine Art Bazooka. Das heißt, das sind Zwangsmaßnahmen, die EU tatsächlich beschließen könnte, bis hin zum Ausschluss der USA aus unserem eigenen EU-Binnenmarkt. Aber noch sind wir da auch nicht bei der Bazooka. Es gibt viele Wege, die eigenen Bürger zu schädigen. Und ein transatlantischer Handelskrieg, das wäre der sicherste Weg, diese Beschädigung der eigenen Bürger zu erreichen. Deswegen sollte er Macron vielleicht erstmal an sich halten. Europa muss das Gespräch suchen, auch mit Donald Trump. Der amerikanische Präsident soll doch erstmal erläutern, was er sich eigentlich dabei denkt. Grönland, ein NATO-Land ja immerhin, wie einen Feind zu behandeln und alle, die mit Grönland befreundet sind, mit Strafzoll zu belegen. Welchen Sinn macht das eigentlich? Also Diplomatie beginnt ja da, wo der andere etwas sperrig ist, und deswegen ist Diplomatie auch keine Kür, sie ist ein Gebot der politischen Vernunft. Davos, beim Weltwirtschaftsforum, wäre doch so eine Gelegenheit, miteinander zu sprechen, sind ja alle da. Friedrich Merz hat sich auch vorgenommen, das Gespräch mit Trump zu suchen.
Ich werde versuchen, auch am Mittwoch Präsident Trump noch einmal zu treffen. Ich habe am Donnerstag mit ihm länger telefoniert. Wir wollen einfach versuchen, dieses Problem gemeinsam zu lösen.
Heute geht's richtig los in Davos. Gestern sind die meisten angekommen. Klingeln wir doch mal durch bei einem, der schon angereist ist, bei Markus Diem Meyer, seines Zeichens Chefredakteur der Schweizer Handelszeitung. Er ist Stammgast in Davos, war über 10-mal schon da. Und wir müssten ihn jetzt eigentlich im Kongresszentrum von Davos erreichen. Schauen wir doch mal.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Wie ist die Stimmung in Davos, in den wahrscheinlich hoffentlich ja verschneiten Schweizer Bergen?
Nicht wahnsinnig viel Schnee im Vergleich zu früheren Jahren und auch nicht wahnsinnig kalt im Vergleich zu früheren Jahren. Die Stimmung, würde ich sagen, ist so gespannte Erwartung.
Und der große Donald kommt ja aus den USA mit der größten Delegation ever, genau. Hat er zumindest gesagt. Er kommt am Mittwoch, also erst morgen, richtig?
Ja, genau, morgen. Es wird heute schon Scott Bessent zum Beispiel eine kleine Veranstaltung machen hier. Das ist ein Finanzminister, aber sonst der große Austritt wird eindeutig von Trump sein am Mittwoch.
Und wird es denn mit Trump und den anderen europäischen Regierungs- und Staatschefs eine Begegnung geben, wo die alle zusammen auf der Bühne oder auch vielleicht im Hotel sich treffen?
Nein, also dass die alle zusammen auf der Bühne auftreten werden, das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Das wird es nicht geben. Die werden ihre einzelnen Reden halten und wenn die sich treffen, dann werden sie es nicht vor Publikum tun.
Wie ist der Sicherheitsaufwand angesichts der bevorstehenden Ankunft von Trump?
Mein Eindruck bisher, mit Betonung auf bisher, ist, dass er nicht größer ist als sonst, aber das heißt nicht wahnsinnig viel, weil er ist immer gigantisch. Also auch in wo ich jetzt gerade sitze, da laufen ständig Polizisten herum, hier in Anzügen, nicht in Uniform. Draußen sind sie dann in Uniform, schwer bewaffnet. Auf dem Dach des Kongresszentrums sind Scharfschützen. Das ist normal für Davos.
Und ist denn die Stimmung so, dass die anderen, die Europäer, die Faust in der Tasche geballt haben? Denn alles, was wir im Vorfeld gehört haben, klang ja so aggressiv, wie wir das aus Amerika noch nie gehört hatten.
Wenn man als Journalist mit den Leuten sozusagen offiziell spricht, dann machen sie strategische Überlegungen, sagen, ja, wir müssen das und dies. Aber wenn man dann off the record spricht, dann ist die Meinung ganz eindeutig, der Mann ist total durchgedreht. Und wir wissen nicht, wie genau damit umgehen. Ich glaube, die Unsicherheit ist gigantisch, was man denn jetzt eigentlich tun kann.
Also, es bleibt spannend, der Mann ist durchgeknallt, danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Vielen Dank, Markus Diermeier.
Ja, gerne.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche spricht mit unserer Chefkorrespondentin Politik, mit Carina Mössbauer, über, ja, über was wohl, über Grönland, über Zölle und wie die EU sich inmitten dieses Chaos präsentieren sollte.
Wer selbst nicht stark ist, wird auf dem neuen Brett der Weltpolitik hin und her geschubst.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York schaut auf die europäischen Autoaktien und dann hören wir die anrührende Geschichte von einer großen Liebe, die im Wasser dahergeschwommen kam. Trump und seine Zölle sind allgegenwärtig. Unsere Chefreporterin Politik Carina Mössbauer hat die Wirtschaftsministerin besucht, um ihren Blick auf diese Zollkrise zu hören. Katharina Reiche ist dafür genau die Richtige. Sie war erst CDU-Abgeordnete im Bundestag, dann Umweltstaatssekretärin in der Regierung Angela Merkel und schließlich Vorständin in der Energiewirtschaft. Tja, und jetzt Ministerin. Die Nachfolgerin von Robert Habeck. Nicht so beeindruckend, aber sie ist eben auch die Nachfolgerin von Ludwig Erhard. Klingt schon besser. Das ganze Gespräch über Trump, Zölle und das deutsche Unternehmertum gibt's als Pioneer Briefing Spezial und zwar ab sofort in unserer App. Ein Auszug aber hören wir gemeinsam jetzt. Carina fragt nämlich nach den angedrohten Zöllen und der Ansicht von Moritz Schularek vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, der hat nämlich gesagt, alles halb so wild, dann weicht man eben auf andere Handelspartner aus.
Stimmen Sie dem zu, dass der Schaden dieser angekündigten Zölle für Deutschland eigentlich überschaubar ist?
Handelskonflikte tun uns nie gut, weil sie vor allem eins verursachen, eine hohe Unsicherheit. Hohe Unsicherheit bei Unternehmen und in den Märkten. Wir haben nach langen Verhandlungen zum Ende des letzten Jahres eine Regelung mit den Vereinigten Staaten verhandeln können, die belastender für unsere Unternehmen ist, wenn man eine Sicherheit schafft. Und uns muss daran gelegen sein, diese Sicherheit aufrechtzuerhalten. Was ist also notwendig? Zum einen ein geschlossenes und abgestimmtes europäisches Verhalten. Drohungen scheinen mir fehl am Platz, denn wir gewinnen einen eskalierenden Handelskonflikt mit den USA nicht. Was wir gewinnen können, ist durch europäische Einigkeit, durch europäische Stärke, durch einen Markt, der immerhin 450 Millionen Konsumenten umfasst, Stärke aufzubauen. Bislang kennen wir Ankündigungen vom amerikanischen Präsidenten, aber keine Details. Worum es jetzt gehen muss, ist zusammen mit unseren europäischen Partnern zu beraten. Vor allem aber eins zu tun, selbst stärker zu werden. Wer selbst nicht stark ist, wird auf dem neuen Brett der Weltpolitik hin und her geschubst. Und unser Kontinent muss wieder stärker werden, muss zu Wachstum zurückkehren. Und dazu gehört auch Deutschland. Deutschland muss wieder wachsen, weil ohne die Wachstumslokomotive Deutschland wird es der Kontinent schwer haben, sich zu erholen.
Würden Sie sagen, es ist grundsätzlich falsch, mit wirtschaftlichen Gegenzöllen zum Beispiel zu reagieren? Oder ist es nur falsch, dass jetzt diese verschiedenen Maßnahmen in der Öffentlichkeit diskutiert werden, bevor eine Einigkeit innerhalb der EU besteht?
Die Vereinigten Staaten, der amerikanische Präsident, kann Zölle einseitig gegen unsere Mitgliedstaaten erheben und dies versuchen. Aber Europa ist so organisiert, dass es eine abgestimmte europäische Handels- und damit auch Zollpolitik braucht. Und die muss man entwickeln. Die einzelnen Mitgliedstaaten haben auch sehr unterschiedliche Interessen. Was ich gut finde und unterstützenswert, ist die Initiative von Giorgia Meloni. Italien, ja selbst nicht durch die Zollandrohung betroffen, hat sich angeboten, die europäische Position stützend, vermittelnd auf die Vereinigten Staaten zuzugehen. Ich halte das für eine äußerst sinnvolle Maßnahme. Unabhängig davon müssen wir und muss die Europäische Union zu einer einheitlichen, konsistenten Arktisstrategie kommen.
Und nochmal zu den Gegenmaßnahmen. Es werden ja jetzt einige verschiedene Strategien besprochen. Was halten Sie denn für am sinnvollsten oder am wirksamsten?
Wir müssen doch erstmal wissen, was tatsächlich kommt und droht. Wir haben jetzt öffentliche Ankündigungen. Wir haben keine Kenntnis über die Art und Weise, wie, wo, wann Zölle gezogen werden sollen. Erst analysieren, erst eine Lage verstehen, dann abgestimmt innerhalb der Europäischen Union agieren und genau überlegen, welches handelspolitische Instrument zu welchem Zeitpunkt gezogen werden soll. Alles wild in den Raum zu stellen, die Differenzen nach außen sichtbar zu machen, nützt einem, denjenigen, der die Zollpolitik auch als Spaltungsinstrument nutzen will. Vor allem nützt es aber Russland und China, die wahrscheinlich mit großer Wonne beobachten und registrieren werden, wie aufgrund eines Tweets, einer Ankündigung, der Kontinent Mühe hat, zusammenzubleiben. Europäische Geschlossenheit in allen Fragen, handelspolitisch, militärisch, sicherheitspolitisch, wirtschaftspolitisch, ist Conditio sine qua non, um sich in einer Welt zurechtzufinden, wo immer weniger Rechtsnormen gelten, wo Recht geschliffen wird, wo regelbasierter Handel immer weniger eine Rolle zu spielen scheint. Und deswegen lassen Sie mich hier noch anmerken, dass ich enorm erleichtert bin, dass Mercosur durch die Kommissionspräsidentin mit den Partnern in Südamerika gezeichnet wurde. Und ich finde es richtig, dass wir diesen Schritt jetzt gehen. Und Indien müsste schnell folgen. Auf der Liste stehen Malaysia, Indonesien steht, Mexiko. Hier müssen wir zu Freihandelsabkommen kommen, um deutlich zu machen, wir stehen für eine Handelskonzeption und für einen Umgang miteinander, der anders ist als das, was wir beobachten. Wir wollen mit unseren Partnern fair und nach vereinbarten Regeln miteinander Handel betreiben und gemeinsam wachsen. Nur das wird uns nach vorn bringen.
Dann sprechen wir doch nochmal über diesen jetzt schwierig gewordenen Partner USA. Sie waren im vergangenen Jahr dort, haben Vertreter der US-Administration getroffen. Wie war da Ihr Eindruck?
Die Amerikaner empfinden das Handelsbilanzdefizit in Bezug auf die handelbaren Güter wie Autos, Maschinen, Anlagen als Schwäche. Ich habe meinen amerikanischen Partnern immer wieder gesagt, schaut mal, wie viel deutsche Unternehmen in Amerika investiert sind, wie viele 100.000 Arbeitsplätze ganz direkt durch deutsche Firmen in Amerika geschaffen werden. Und vor allem in einem Bereich, der dem Präsidenten wichtig ist. Präsident Trump weist, wie ich finde, zu Recht auf einen dramatischen Rückgang der Industriearbeitsplatzquote in den Vereinigten Staaten hin. Die liegt bei 10 oder 11%. Deutschland bei über 22% sind Industriearbeitsplätze. Es sind deutsche Firmen, die vom Präsidenten gewünschten Manufacturing Jobs, good paid Manufacturing Jobs, also gut bezahlte Industriearbeitsplätze liefern. Der größte Autoexporteur aus den Vereinigten Staaten ist nicht Ford, ist nicht General Motors, das ist BMW.
Auch innenpolitisch hat sich die Ministerin geäußert, die Überlegungen zur Erbschaftssteuer, die die SPD so exzessiv betreibt, das ist für sie klar, das hält sie für kontraproduktiv. Sie will die Unternehmer, wie sie sich ausdrückt, nicht abgassieren, sondern hegen und pflegen. Und das klingt aus dem Munde von Katharina Reiche dann so.
Von allen Investitionen in Deutschland hält der Klein- und Mittelstand 46%. Also unsere Familienunternehmen zu fast 50% tragen sie dazu bei. Man könnte ja sonst auf die Idee kommen, das sind eigentlich so die großen Namen, die man kennt. Nein, es ist der Klein- und Mittelstand. Zweitens, der Klein- und Mittelstand ist mit 30,7% Eigenkapital absolut solide finanziert. Die tragen uns durch diese vielen Krisen. Sie liefern weit über 80% der Ausbildungsplätze und beschäftigen 72% aller Arbeitnehmer. Mir ist angesichts dieser Zahlen nicht ersichtlich, warum wir den Gott sei Dank noch gesunden Ast, auf dem wir sitzen, mutwillig ansägen sollten. Es muss doch darum gehen, Betriebsvermögen zu erhalten. Es muss doch darum gehen, jenen, die Verantwortung tragen in unserem Land, die mit ihrem Privatvermögen haften, bei der Stange zu halten und sie ermutigen, bei uns im Land weiter zu investieren, zu beschäftigen, nicht abzuwandern. Und insofern ist jede Maßnahme einer Steuererhöhung und insbesondere der Stärkung des Klein- und Mittelstandes sozusagen alle politische Aufmerksamkeit zu widmen, hegen, pflegen, das Leben leichter machen, aber bestimmt nicht mit der Steuerkeule drohen.
Das ganze Gespräch, wie gesagt, über Trump-Zölle, Reform und das deutsche Unternehmertum finden Sie auf thepioneer.de und als Link in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da haben die europäischen Autoaktien einen deutlichen Dip gestern genommen. Anne Schwedt in New York hat das im Blick. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Dass die Autoaktien runtergehen, ist natürlich auch eine Folge dieser Trumpschen Zollpolitik. Wie lief es gestern?
Ja, die europäischen Autoaktien haben gestern einen richtigen Dämpfer bekommen und zwar ziemlich geschlossen quer durch die Branche. Der Branchenindex für Autos und Zulieferer in Europa lag im Tagesverlauf gut 2% im Minus. Besonders erwischt hat es die deutschen Hersteller. Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz gaben jeweils im Bereich von rund 3% nach, teils sogar etwas mehr im frühen Handel. Auch Porsche rutschte etwas über 3% ab, Ferrari lag rund 2% tiefer und hat dabei sogar ein neues 52-Wochen-Tief markiert. Stellantis, also der Konzern hinter Marken wie Jeep, Fiat, Peugeot, der verlor knapp 2%, damit etwas weniger als die deutschen Premium-Hersteller, aber klar in dieselbe Richtung. Der Markt spielt ja einfach ganz klar das Szenario, wenn Trumps Zölle tatsächlich kommen und sogar später noch auf 25% steigen, dann trifft das ausgerechnet eine Branche, die extrem global produziert und ohnehin schon stark unter Konkurrenz aus China und dem Preisdruck bei E-Autos steht, Gabor.
Anne, die Welt ist ja verrückt geworden und deswegen sind ja Gold und Silber auf einmal auf einem neuen Höchststand. Geht's von dort aus eigentlich noch weiter nach oben?
Ja, also Gold und Silber sind im Moment ja sowas wie ein Fluchthafen der Welt und genau deshalb ist es auch grundsätzlich so, dass wir noch Luft nach oben sehen, aber die Schwankungen werden auch größer. Die Preise sind auf neue Rekordstände gestiegen, weil sich die Krisen gerade einfach überschlagen. Die Strafzölle im Streit um Grönland, Spannungen mit Iran und Venezuela, aber auch der Druck auf die Notenbank, all das sorgt dafür, dass viele Anleger raus aus Aktien und rein in vermeintlich sichere Häfen gehen. Dazu kommt noch, viele Profis rechnen damit, dass die realen Zinsen eher wieder fallen und Notenbanken weiter Gold zukaufen. Das spricht eher dafür, dass sich die Rallye festigt oder seitwärts einpendelt, als für einen abrupten Einbruch. Trotzdem muss man auch im Hinterkopf behalten, Nach so einem Rekordlauf ist das Rückschlagrisiko natürlich gestiegen. Schon kleinere Entspannungszeichen in der Geopolitik oder einfach Hinweise darauf, dass die Zinsen doch länger hoch bleiben, könnten jederzeit eine Gegenbewegung auslösen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass, bevor es Tinder gab, man seinen Partner entweder in der Disco gefunden hat oder mit der Flaschenpost. Es ist der 11. April 1965. Die damals 13-jährige Ingrid aus Wanne-Eickel macht gerade Urlaub im Münsterland und sucht an einem gemächlichen Sonntag nach einer Beschäftigung.
Mein Bruder und ich hatten dann die Idee, weil uns langweilig wurde, mal Flaschenpost zu machen. Und da war die Isel natürlich der richtige Fluss für.
Ihre Nachricht auf dem Zettel ist kurz und knapp. Sie enthält nur Namen, Adresse und den Satz: Ich bitte um Nachricht, wenn die Flasche gefunden wurde. Bitte sofort schreiben. Gefunden wurde die Flasche tatsächlich 50 Tage und nur 50 Kilometer später. Die Issel, ein kleiner Fluss, transportiert die Flasche bis in die Niederlande. Und da, tja, da wird der 13-jährige Arnold von ihr überrascht.
Unterwegs mit dem Boot, um Holz zu sammeln für unseren Ofen. Und bei der Gelegenheit habe ich dann auf einmal die Flasche entdeckt mit dem Zettel da drin.
Die beiden Teenager werden also Brieffreunde. Und statt einer Flasche überbrachte nun der Postbote Neues aus dem Nachbarland. Nach 2 Jahren treffen sie sich dann endlich unter der Aufsicht von Ingrids Eltern. Arnold ist völlig hin und weg von seiner Brieffreundin. Die Briefe werden jetzt noch häufiger. Und irgendwann zieht Arnold zu Ingrid nach Deutschland. 10 Jahre nach der schicksalhaften Flaschenpost, da heiraten die beiden. Und im Dezember des vergangenen Jahres stand schließlich nach 50 gemeinsamen Ehejahren die goldene Hochzeit an. Naja, die Chance, die große Liebe ausgerechnet per Flaschenpost zu finden, ist wirklich minimal. Diese beiden aber, die haben der Wahrscheinlichkeitsrechnung ein Schnippchen geschlagen und können auch nach 50 Jahren sagen: You're still the one, Shania Twain. Ich wünsche Ihnen einen romantischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
I'm so glad we made it. Look how far.